Deutschlandfunk. Der Tag.
Allein die Vorstellung ist ja beängstigend. Ich werde krank, kann aber nicht zum Arzt gehen. Ich bin nämlich nicht krankenversichert. Eine Beratung, Untersuchungen, teure Medikamente oder gar eine Operation, das kann ich mir alles nicht leisten. Das sollte es bei uns eigentlich gar nicht geben, gibt es aber doch, trotz Versicherungspflicht. Aus verschiedenen Gründen fallen Menschen durch das Netz unserer Gesundheitsversorgung. Manchem Selbstständigen wachsen schlicht die Beiträge über den Kopf. Andere haben keinen geregelten Aufenthaltsstatus oder keine Meldeadresse oder sie haben längere Zeit im Ausland gelebt. Wie viele dieses Problem haben, das lässt sich nur schätzen. Die meisten werden nämlich in keiner Statistik erfasst. Die Organisation Ärzte der Welt jedenfalls geht von mehreren hunderttausend Betroffenen aus. Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung, so heißt das Angebot der Malteser. In 19 Einrichtungen im ganzen Land bieten Ärztinnen, Pflegekräfte und Berater Hilfe und Unterstützung an, meistens ehrenamtlich. Mit zwei dieser Helferinnen habe ich mich zum Gespräch verabredet, denn auch dieses Thema gehört zu den vergessenen Nachrichten und braucht mehr Aufmerksamkeit. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk an diesem 26. Juli 2020. Ich bin Jasper Barenberg.
Es gibt auch eine gewisse Vertrauen zwischen unseren Patientinnen und Patientinnen und die Ärzten, Ärztinnen, und sie fühlen sich aufgehoben bei uns.
Julieta Gomez-Reboredo kommt ursprünglich aus Argentinien, arbeitet nach ihrem Studium in Buenos Aires und in Bilbao, aber inzwischen seit 2 Jahren als Migrations- und Sozialberaterin in der Einrichtung der Malteser in München.
Zum Beispiel bei der Zahnmedizin, die eben auch sehr stark nachgefragt wird bundesweit. Also die Patienten kommen teilweise, wenn schon wirklich nichts mehr hilft, außer Zahnziehen.
Sabrina Odeik leitet die Abteilung für Soziales Ehrenamt bei den Maltesern. Von der Zentrale aus koordiniert sie auch die Arbeit aller 19 Anlaufstellen von Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung. Als erstes habe ich sie gefragt, wie das denn eigentlich sein kann, dass es Menschen gibt, die nicht krankenversichert sind.
Bei uns bei der Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung haben wir 2 Zielgruppen im Blick. Das sind zum einen unversicherte Deutsche, da spricht man auch zwischen 80 und 100.000 unversicherten Deutschen. Und dann gibt es natürlich auch nochmal eine Gruppe von Menschen, die hier in der aufenthaltsrechtlichen Illegalität leben und die auch keinen Zugang zu unserem Gesundheitssystem haben. Also von daher müssen wir da diese 2 Zielgruppen separieren. Bei den unversicherten Deutschen, das sind häufig Selbstständige, die die Beiträge irgendwann nicht mehr zahlen konnten und Beitragsrückstände haben und die dann eben nur mit ganz großen Hürden und auch am besten mit einer professionellen Begleitung nur wieder ins Gesundheitssystem integriert werden können. Häufig sind die Krankenkassen da eben sehr ablehnend in ihren Reaktionen. Auch wenn theoretisch ein Anspruch besteht, ist es einfach für Privatpersonen ohne eine rechtliche Begleitung fast unmöglich, wieder ins Gesundheitssystem zu kommen. Und die andere große Gruppe der Patientinnen und Patienten, die wir begleiten und versorgen, das sind Menschen in der aufenthaltsrechtlichen Illegalität, das heißt ohne Aufenthaltstitel hier in Deutschland oder eben mit Aufenthaltstitel, aber ohne Anspruch auf Krankenversicherung. Und da haben wir einfach das große Problem der Meldepflicht auf der einen Seite. Das heißt, sie können auch selbst, wenn sie natürlich illegal hier in Deutschland leben, nicht einfach zum Arzt gehen, weil der Arzt ist dann auch verpflichtet, entsprechend das den Behörden zu melden. Das wollen die natürlich vermeiden. Dann gibt es eben auch noch ganz viele Patienten und Patienten, gerade aus Osteuropa, die eben in ihrem Heimatland unzureichend krankenversichert sind und deren Krankenversicherung hier in Deutschland eben nicht mehr greift. Das heißt, die sind theoretisch zwar auch versichert, aber eben nicht für die entsprechende Leistung, die sie hier in Anspruch nehmen müssen.
Dann würde ich gleich mal nachfragen wollen bei Julieta Gomez-Reboredo. Wer kommt zu Ihnen in Ihre Beratung?
Bei uns ist auch eine große Gruppe die deutsche Bürger und Bürgerinnen, die am meisten selbstständig waren und heutzutage die Beiträge von der Krankenversicherung nicht mehr bezahlen können oder große Rückstände haben. EU-Bürger sind auch eine sehr, sehr große Gruppe. Die kommen am meisten in den letzten Jahren aus Bulgarien und Rumänien. Dieses Jahr sind auch mehrere Leute zum Beispiel aus Ungarn oder Polen gekommen. Und 10 Personen, die mindestens in den ersten 5 Jahren, wenn sie noch keine Arbeit haben, auch keinen Anspruch auf Sozialleistungen haben. Und daher ist es nicht so einfach, dass sie eine Krankenversicherung auch bezahlen können, weil eine freiwillige Versicherung konnte so circa 200 Euro pro Monat kosten und viele Leute konnten sie das nicht leisten. Wir haben eine sehr kleine Gruppe von Asylbewerbern oder Personen mit Duldung. Diese Leute haben eigentlich Anspruch auf Asylbewerbungsleistungsgesetz, das heißt auf Krankenbehandlungsschein. Aber nicht immer konnten eine Behandlung in Anspruch nehmen, weil nicht jede Behandlung abgedeckt wird durch diese Krankenbehandlungsschein. Und dann haben wir auch Personen, die keine gültige Aufenthaltsstatus in Deutschland haben. Und insbesondere merken wir das in der Frauensprechstunde.
Würden Sie sagen, die, die keinen gesicherten Aufenthaltsstatus haben, aus welchen Gründen auch immer, sind das die, die am meisten in die Beratungsstellen kommen, bundesweit?
Nein. Die Mehrheit sind immer noch EU-Bürger und Bürgerinnen, inklusive deutsche Patienten und Patientinnen.
Also bundesweit ist es tatsächlich so, dass die europäischen Mitbürger die größte Gruppe ausmachen. Wir haben ungefähr 10% unversicherte Deutsche, die bei uns in die Einrichtungen kommen. Und wir wissen tatsächlich gar nicht so genau, weil wir prüfen natürlich auch nicht den Aufenthaltsstatus. Wir können uns immer nur auf das verlassen, was uns die Patienten und Patienten sagen. Die meisten sagen uns das auch nicht offen. Deswegen, ja, sichern eine Behandlung, eine anonyme Behandlung zu. Das heißt, sie können uns auch irgendwelche Namen sagen. Wir müssen nur irgendwie wieder hinterher die Daten auffinden können, falls Untersuchungsergebnisse nochmal vorliegen. Aber wir prüfen ja auch keine Pässe oder Sonstiges. Das heißt also, ganz gesicherte Angaben können wir nicht machen, aber wir gehen davon aus, dass ein Großteil, das merken wir dann, wenn die Angaben auch mal wechseln oder unterschiedliche Angaben gemacht werden oder wenn immer eine Begleitperson dabei ist. Bestimmte Umstände weisen sehr stark darauf hin, dass die Menschen ohne Aufenthaltstitel hier in Deutschland leben, aber das würden Sie natürlich niemals sagen.
All das, was Sie bisher gesagt haben, klingt ein wenig danach, dass es auch wahnsinnig schwierig ist, überhaupt sich ein Bild davon zu machen, wie viele Menschen in der Bundesrepublik dieses Problem haben. Oder gibt es da überhaupt nur Schätzung oder Annäherungswerte oder wie blicken Sie auf diesen Punkt?
Also diese 80.000 deutsche Unversicherte, die scheint wohl relativ gesichert zu sein und wie viele Menschen tatsächlich ohne Aufenthaltstitel in Deutschland leben, das kann man natürlich wirklich nur schätzen. Ne? Da haben wir natürlich gerade, sage ich mal, im Bereich der Prostitution oder im Baugewerbe oder wo auch immer, in so klassischen Bereichen, das kann man ja überhaupt, wie soll man das auch nur annähernd wissen? Ne, und wir wissen, wie viele Patienten und Patienten ungefähr zu uns kommen. Das sind pro Jahr ungefähr 11.000. Aber das ist natürlich auch nur ein Bruchteil derer, die das in Anspruch nehmen könnten.
Wir haben mehrmals in der Sozialberatung Leute, die antworten, jetzt seit 10 Jahren gehe ich nicht mehr zum Arzt, weil ich keinen Aufenthaltsstatus oder keine gültige Aufenthaltstitel in Deutschland habe. Daher es ist sehr schwierig zu schätzen, wie viele Leute tatsächlich eine medizinische Behandlung benötigen, aber diese nicht in Anspruch nehmen, weil sie Angst haben.
Vielleicht schildern Sie uns einfach, wie es in Ihrer Beratungsstelle aussieht, wie Ihr Arbeitsalltag aussieht. Wenn jemand kommt, was passiert dann? Was machen Sie dann?
Also in der Malteser Medizin in München haben wir normalerweise 3-mal pro Woche Sprechstunde. Wir haben allgemeine Sprechstunde und Zahnarztpraxis vor Ort, Kinder- und Frauensprechstunde. Die Patienten kommen zu uns und die müssen nicht unbedingt ihre Dokumente zeigen. Wir verlangen das nicht. Es ist natürlich hilfreich, weil da können wir die Namen einfacher schreiben. Manchmal verstehen wir auch nicht, was die Leute sagen, wenn sie die Namen oder die Adresse sagen. Aber es ist keine Voraussetzung, ein Dokument zu haben. Die Patienten und Patientinnen werden von unserer Sprechstunde Helferinnen empfangen. Dann kommen sie zu unserer Sozialberatung. Wir sind 3 Sozialberaterinnen. Und dann stellen wir ganz allgemeine Fragen, damit wir uns schlau machen, wie wir diese Leute helfen können, wieder eine Krankenversicherung zu haben. Und manchmal geht es nicht nur um eine Krankenversicherung, sondern um ganz viele andere soziale Probleme, Wohnungslosigkeit, Arbeitslosigkeit, Konflikte in der Familie. Und da versuchen wir, eine Migrationsberatung anzubieten, insbesondere für die Personen, die natürlich Migranten, Migrantinnen sind. Für die deutsche Patientinnen und Patientinnen versuchen wir eine Weitervermittlung in eine passende Stelle. Kommt darauf an, manchmal ist es eine Suchtberatung, manchmal ist es Schuldenberatung. Das machen wir in der Sozialberatung. Und nach der Sozialberatung können die Patienten zum Arzt oder zum Zahnarzt gehen. Und dann werden sie von ehrenamtlich Ärzten und Ärztinnen behandelt. Und bei bestimmten Behandlungen oder bei bestimmten Medikamenten können wir in der Malteser leider nicht die Kosten selbst tragen. Und wir arbeiten eng mit der Klinikstelle Gesundheit von der Condrops e.V. Und sie unterstützen uns in bestimmten Fällen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, mit der Kostenübernahme.
Ich habe ja immer gedacht, wenn man akut Beschwerden hat, wenn es einem sehr schlecht geht, dann kann man auch in jede Notaufnahme an einem Krankenhaus irgendwo in Deutschland gehen. Und da ist es auch zunächst einmal jedenfalls nicht die entscheidende Frage, ob man eine Versicherungskarte dabei hat. Warum kommen die Menschen zu Ihnen, auch in solchen Fällen?
Es gibt unterschiedliche Gründe. Wenn man spontan zum Krankenhaus geht, dann kriegt nachhinein eine Rechnung, die bezahlt werden muss. Und nicht jeder ist in der Lage, diese Rechnungen zu bezahlen. Andere Gründe wären, dass die Malteser Medizin, es ist ein Dienst, der anonym und kostenlos ist. Für viele Personen ist diese Anonymität sehr wichtig. Nicht nur für die Leute, die keine gültige Aufenthaltsstatus in Deutschland haben, sondern für viele Deutsche auch. Die schämen sich irgendwie, keine Krankenversicherung zu haben und unseren Dienst auszusuchen. Und es gibt auch eine gewisse Vertrauen zwischen unseren Patientinnen und Patientinnen und die Ärzten, Ärztinnen, Sozialberaterinnen, Sprechstundenhelferinnen. Und sie fühlen sich aufgehoben bei uns.
Natürlich ist es so, dass theoretisch dieser Anspruch besteht, und das sagen wir natürlich auch alle, ne? In München haben wir jetzt nur 3-mal die Woche auf, in anderen Einrichtungen haben wir vielleicht nur 1-mal die Woche auf. Das heißt also, in wirklich akuten medizinischen Notfällen sagen wir immer, bitte rufen Sie den Notarzt an. Und natürlich ist auch mit dem ärztlichen Eid auch verbunden, dass man Menschen in Not hilft. Gleichwohl erleben wir sehr häufig, dass auch Menschen mit starken Schmerzen oder mit bedrohlichen Symptomen abgewiesen werden. Das ist also auch leider trauriger Alltag in den Krankenhäusern, weil Sie wissen, auch da gibt es Kostendruck und da wird natürlich auch immer versucht, möglichst wenig absehbare Finanzierungsausfälle dann natürlich zu behandeln. Also, aber theoretisch haben auch da wieder gibt es die Möglichkeit, natürlich das in Anspruch zu nehmen, aber praktisch werden auch sogar manchmal wirklich Menschen mit bedrohlichen Symptomen abgewiesen.
Wenn Sie sagen, dass viele Menschen Angst haben, unter anderem wegen ihres ungeklärten Status in Deutschland, würden Sie dann aus Ihrer Perspektive sagen, da ist wirklich eine Lücke im System, aber im Grunde genommen ist es eine Fehlstelle, um die sich niemand kümmert?
Es wird sich darum gekümmert und im Koalitionsvertrag steht auch drin, dass dieses Problem angegangen werden soll. Es gibt auch eine schriftliche Bestätigung, dass da diese Gesetzeslücke tatsächlich jetzt geregelt werden soll, dass eben die Übermittlungspflicht, denn das ist das ja das Entscheidende, dass die ausgesetzt werden kann. Wir haben das ja schon an Schulen, dass Kinder, die eben auch ohne Aufenthaltsstatus hier leben, auch nicht gemeldet werden müssen. Und das Gleiche wäre jetzt eben wichtig, dass man es auf das Gesundheitssystem auch überträgt. Es gibt auch da auch wieder theoretisch die Möglichkeit, auch für die Personen, die Deutschen, die mit Aufenthaltsstatus leben in Deutschland und die eben nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung sind, auch die könnten mit einem einmaligen Krankenschein des Sozialamtes auch Ärzte aufsuchen. Also theoretisch gibt es ganz viele Möglichkeiten, die aber einfach praktisch daran scheitern. Also Sozialämter oder auch die Stellen weigern sich in vielen Kommunen, dort diese Krankenscheine auszustellen. Die legen da sehr hohe administrative Hürden und man muss einfach ganz offen auch sagen, dass die Menschen meistens ein sehr geringes Selbstbewusstsein haben. Das heißt, wenn sie einmal abgelehnt werden, dann gehen sie nicht noch ein zweites Mal hin oder versuchen das mit anderer Hilfe, sondern die geben dann auch ganz schnell wieder auf. Wenn die Übermittlungspflicht ausgesetzt wird, dann haben wir zumindest eine Personengruppe oder eine Patientengruppe weniger. Aber das heißt leider nicht, dass wir entbehrlich werden, was eigentlich unser Ziel wäre. Zum Beispiel bei der Zahnmedizin, die eben auch sehr stark nachgefragt wird bundesweit. Also die Patienten kommen teilweise, wenn schon wirklich nichts mehr hilft, außer Zahnziehen. Also die halten wirklich sehr viele Schmerzen aus. Die meisten haben ganz, ganz langen Leidensweg hinter sich. Die versuchen sich erstmal selber zu helfen, versuchen irgendwie über Familienmitglieder vielleicht irgendwie eine Behandlung zu bekommen oder einmalig irgendwie nochmal beim Arzt das dann aus der eigenen Tasche zu bezahlen, die Behandlung. Und die kommen wirklich erst zu uns, wenn gar nichts mehr geht. Also wir haben keine Luxuspatienten, die jetzt wegen kleinen Wehwehchen zu uns kommen, sondern es ist wirklich so, dass die sehr, sehr viel ausgehalten haben, bis sie zu uns
kommen. Manchmal kommen die Frauen schon 6, 7 Monate schwanger. Und bis dahin haben sie keine Ultraschalluntersuchungen gar nicht gemacht und müssen sich schon bald entbinden und haben sie auch keinen Plan, wo, wie, nichts. Ne? Finde ich persönlich sehr, sehr traurig, eine Schwangerschaft ohne Begleitung durchzuführen, sollte sehr, sehr traurig sein.
Wenn Sie von einem so langen Leidensweg sprechen, den die Menschen da oft hinter sich schon haben, dann kann man ja auch vermuten, dass es manchmal, was die Gesundheit selber angeht, ja auch wirklich eng und wirklich ernst werden kann. Erleben Sie da Fälle, wo es am Ende tatsächlich um Leben und Tod geht, sozusagen?
Also wir haben das ganz selten, dass wir tatsächlich jemanden direkt von der Sprechstunde einweisen müssen ins Krankenhaus. Das passiert relativ selten. Was bei uns aber sehr, sehr häufig ist, und das sind wir auch sehr, sehr dankbar, weil wir können natürlich mit unserem ehrenamtlichen Engagement und unseren ehrenamtlichen Ärzten auch immer nur begrenzt Hilfe leisten. Wir haben an den Standorten ein großartiges System von niedergelassenen Ärzten und Ärztinnen und auch von Laboren, die mit uns kooperieren, weil wir eben die Diagnose stellen können und leichte Behandlungen auch durchführen können, aber eben nicht jetzt, wenn jetzt extreme Behandlungen da sind. Wir haben Krankenhäuser, mit denen wir kooperieren und auch teilweise eben, wo auch Entbindungen durchgeführt werden zum Beispiel. Das heißt also, dass wir da möglichst schnell dann an unser Netzwerk überweisen, wenn es wirklich medizinisch sehr ernst ist. Na, vielleicht haben Sie nochmal in München nochmal vielleicht einen konkreten Fall, den Sie da auch vielleicht nochmal im Kopf haben, Frau.
Ja, also es sind mehrere Fälle, vielleicht nicht direkt um Leben und Tod. Wir haben aber eine Person, die zum palliative Behandlung weitergeleitet wurde, weil er Krebs hatte, auch wohnungslos gleichzeitig. Und Gott sei Dank ist denn das Netzwerk hier in München sehr stark und sind viele Einrichtungen sofort eingesprungen. Das war schon ein sehr gutes Beispiel. Aber wir haben auch mehrere Leute, die nicht direkt zum Krankenhaus überwiesen werden, aber sie brauchen dringend Medikamente, wie zum Beispiel wegen Leukämie oder eine Patientin, die Dialyse brauchte. Also die Fälle sind total bunt und vielfältig. Was wir in der Praxis leisten können, machen wir gerne. Wir kooperieren mit Krankenhäusern, wir kooperieren mit niedergelassenen Ärzten. Laboruntersuchungen bekommen wir auch durch Spende. Dieses Netzwerk ist sehr, sehr wichtig.
Und Sie erleben es auch, das wäre noch eine Frage, die ich habe, dass Menschen gar nicht wissen, welche Ansprüche sie haben oder welche Rechte sie haben und sie helfen können, den Weg zurückzufinden in eine normale, bezahlbare Krankenversicherung?
Auf jeden Fall.
Das ist tatsächlich etwas, was wir bundesweit nicht an allen Standorten haben. An den meisten Standorten kooperieren wir mit sogenannten Clearingstellen, die zum Glück jetzt von den Ländern oder auch von teilweise von Kommunen eingerichtet werden, wo eben Menschen, die nicht im Krankenversicherungssystem sind, begleitet werden. Da einfach, um einfach mal eine Zahl zu sagen, eine hauptamtliche Person, die dafür ausgebildet ist, braucht circa 6 Monate, bis sie den Anspruch durchgesetzt hat. Also das ist, sage ich einfach, weil Sie nochmal vorhin auch gefragt haben, warum sind so viele Menschen, die den Anspruch haben, nicht in der Krankenversicherung. Also mit professioneller Begleitung braucht es da auch ungefähr 6 Monate, bis der Anspruch geltend gemacht werden kann. Und in München haben wir tatsächlich den Fall, den glücklichen Fall, dass wir da über die Stadt auch noch eine Finanzierung haben für die Sozialberatung. Das haben wir an anderen Standorten, kooperieren wir damit mit der Sozialberatung. Aber jetzt gerne nochmal für Sie nach in München haben wir die wirklich eine sehr gute Situation, dass wir das gleich mit bedenken können.
Ja, genau. In München gibt es auch die Klinische Stelle Gesundheit, die machen Beratung und übernehmen Kosten von bestimmten Behandlungen und Medikamenten. Und mehrmals stellen sie fest, dass eigentlich es gibt andere Wege, wie zum Beispiel Sozialleistungen oder Rückstände mit der Krankenversicherung zu verhandeln, damit man eine Vereinbarung erreichen kann. Viele Leute haben sogar Anspruch auf diese minimale Leistungen und wissen sie das nicht, dass sie eigentlich noch versichert sind. Wir versuchen auch die Leute hinzuweisen, welche Ansprüche sie haben. Viele wollen sie das auch nicht, weil das mit viel Bürokratie verbunden ist und sie haben kein Interesse, jede 3 Monate Kontoauszüge vorzulegen oder solche Sachen. Viele konnten sich das nicht leisten, einfach diese Ansprüche nicht wahrzunehmen.
Und wenn es um eine Person geht, die selbstständig gearbeitet hat und irgendwann überfordert war, dann summieren sich auf einmal die Rückstände, dann verlieren die Menschen ihren Anspruch in den Krankenversicherungen und dann türmt sich dieses Riesenproblem auf. Und gibt es auch da von Ihnen zumindest Beratung und von anderer Stelle vielleicht ein Entgegenkommen, wenn sich solche Berge an Schulden und an Rückständen aufgehäuft haben, dass die Menschen einfach das Gefühl haben, ich kann das überhaupt nicht bewältigen, also mache ich lieber nichts?
Richtig. Wir machen eine erste Beratung, aber wir vermitteln, wenn ganz viele Schulden da sind, wir vermitteln zum bestimmte Schuldenberatung.
Was man auch mit den Krankenkassen häufig vereinbaren kann, sind dann Ratenzahlungen, dass sie sukzessive ihren Schuldenberg abbauen oder dass teilweise das eben gestundet wird. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, also die Personen, wie sie es auch die Situation beschrieben haben, befinden sich in einer sehr hoffnungslosen Situation und haben auch wenig Energie. Und dann braucht es wirklich diese professionelle Begleitung. Und das ist nicht die Hauptaufgabe von uns Maltesern. An einigen Standorten haben wir das Glück, dass wir das zusätzlich anbieten können. Unser primärer Fokus ist tatsächlich die Krankheit, dass wir da einfach möglichst schnell bei medizinischen Notfällen eben selber behandeln oder eben vermitteln. Das ist unser primärer Fokus, aber der sekundäre Fokus ist natürlich definitiv, wo eben Ansprüche da sind, dann auch entsprechend die auch umzusetzen und dass möglichst viele Menschen wieder in das Gesundheitssystem aufgenommen werden.
Was wünschen Sie sich im Interesse dieser Menschen eigentlich an Veränderungen? Weil ich habe auch gelesen, die Zahlen steigen eher, als dass sie fallen, Frau Odeig. Oder was wäre nötig, damit Sie sagen, das wäre ein guter Weg, um für ein bisschen Entlastung zu sorgen und dass nicht mehr so viele Menschen das in Anspruch nehmen müssen?
Also ich glaube tatsächlich, ich werde nochmal auch da ansetzen, unter anderem mit diesem Podcast. Wir müssen das Thema mehr an die Öffentlichkeit bringen. Die Menschen, die das betrifft, dass sie weniger Angst haben, sich zu melden, denn sie nehmen selber ihre Interessen gar nicht wahr. Das ist der eine Punkt. Ich glaube, das Thema braucht Öffentlichkeit und auch bei der Politik immer mal wieder in die Wahrnehmung zu rücken. Das wäre ein dringendes Anliegen. Das andere Anliegen ist natürlich, dass die Ansprüche, die theoretisch da sind, auch umgesetzt werden können. Das wäre natürlich das zweite große Anliegen. Das heißt, die Menschen, ob es jetzt nun das Sozialamt ist, ob es, dass die Meldepflicht ausgesetzt wird, also dass alles das, woran gearbeitet wird, dass das System, das was theoretisch da ist an Ansprüchen, dass es auch in der Praxis auch umgesetzt werden kann.
Also mein großer Wunsch wäre, dass kein Mensch ohne Krankenversicherung in Deutschland leben muss. Mein zweiter Wunsch wäre vielleicht ein bisschen mehr Zusammenarbeit in der EU, in der Europäischen Union, weil viele Leute sind tatsächlich versichert, aber diese Versicherung entweder ist nicht gültig hier oder die Leute wissen nicht, wie eine europäische Gesundheitskarte bekommen können. Und ich glaube, ich kann mich nur für das Engagement vieler Ehrenamtler bedanken, weil ohne diese ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen konnten wir keine MMM haben. Aber ich plädiere für mehr Engagement, für mehr Ehrenamtliche und Ehrenamtliche. Ich habe mich eine Liste hier von Wünschen eigentlich geschrieben. Natürlich, wenn wir mehr finanzielle Unterstützung bekommen konnten, konnten wir unsere Sprechstunde erweitern und vielleicht noch dazu eine psychologische oder psychiatrische Sprechstunde eröffnen. Wünsche sind viele. Weihnachten kommen noch in 6 Monaten.
Das war der Tag hier im Deutschlandfunk für diesen Dienstag, den 26. Juli 2020. Danke fürs Hören. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.